Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur heutigen Ausgabe der Sendung Lebenszeit begrüßt Sie Michael Röhl, in der es heute um Geben und Nehmen geht, um Unterstützung, die man anderen gibt und um Hilfe, die man annimmt. Dieses sich gegenseitige Helfen, über das wir heute reden wollen, geschieht in einer Art Zeittauschbörse. Wer sich engagiert, spart Zeitguthaben an und kann dafür jederzeit selber Hilfe in Anspruch nehmen. Eine moderne Form der Nachbarschaftshilfe, des Füreinander-Daseins. Doch funktioniert dieses Modell tatsächlich? Wer kann sich einbringen, mit welcher Art von Hilfe? Und wie wird sichergestellt, dass man selber auch, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, die Unterstützung bekommt, die man benötigt? Zeittauschbörsen als Modell für ein gesellschaftliches Miteinander. Und uns interessieren natürlich auch Ihre Erfahrungen. Kennen Sie solche Zeittauschbörsen, solche Zeitbanken? Wie haben Sie dort das Miteinander erlebt? Funktioniert tatsächlich dieses Geben und Nehmen? Oder können Sie sich solch ein Modell auch in Ihrer Nachbarschaft vorstellen und haben möglicherweise Fragen dazu? Dann rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail gerne an lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, dann haben wir auch eine Chance, Sie vielleicht auch mit in die Sendung hier hineinzunehmen. Meine Gäste heute Morgen, Monika Lang ist bei uns. Frau Lang, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie ist Gründerin und erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Die Öcher Freunde, übersetzt Die Aachener Freunde, einem Zeitbankprojekt in Aachen. Mit in der Runde hier ist die Professorin Lea Elwart. Entschuldigung, Frau Elwart, guten Morgen.
Guten Morgen.
Soziologin am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Uni Köln. Und zugeschaltet ist Ingrid Engelhardt. Sie ist Vorsitzende von SPACE, einem Verein für Zukunftsmodelle für Menschen und Lebensräume. Was sich dahinter verbirgt, Frau Engelhardt, das werden wir im Laufe der Sendung noch klären. Erstmal herzlich willkommen auch Ihnen.
Guten Morgen.
Frau Lang, als ich im Vorfeld gesagt habe, wir machen da eine Sendung zum Thema Zeittauschbörse, da haben viele, und das konnte man sehen, ein riesengroßes Fragezeichen irgendwie mir entgegengebracht, weil sie zuerst mal gar nicht so viel damit anfangen können. Vielleicht vorab direkt die Frage geklärt, was ist eine Zeittauschbörse oder was ist eine Zeitbank?
Ja, eine Zeitbank ist, wo man ehrenamtlich sich einbringt, die Zeit aber gut geschrieben bekommt, um selbst dann, wenn man Hilfe braucht, diese Zeit abrufen zu können für das, was man dann eben an Unterstützung braucht.
Sie haben viel Erfahrung damit, sind ausgezeichnet worden, auch mit dem Bundesverdienstkreuz vom Bundespräsidenten. Und es gibt ja viele Formen auch des ehrenamtlichen Engagements, auch der Nachbarschaftshilfe. Warum haben Sie gerade in Aachen gesagt, wir wollen solch eine Zeittauschbörse auf den Weg bringen?
Ja, es wird halt immer schwieriger in den Großstädten vor allem Nachbarschaftshilfe zu bekommen, weil oft die Wohnungen schnell gewechselt werden, nicht mehr so stabile Beziehungen in den Häusern entstehen. Und da haben wir uns gesagt, wir müssen dafür gerade in der Innenstadt etwas machen, was die Menschen wieder mehr zueinander bringt. Und so ist dieser Wunsch entstanden, zusätzlich neben dem normalen Tauschring, den es in Aachen auch gibt, den Öcher Talenten, einen geschützten Raum für diese Nachbarschaftshilfe zu entwickeln. Ein geschützter Raum, in dem vor allem kranke, behinderte und alte Menschen Unterstützung erhalten, wenn sie sich vorher auch ehrenamtlich eingebracht haben und sich Zeiten angespart haben.
Das heißt, wir müssen sagen, das ist schon etwas Besonderes in Aachen. Es ist nicht so dieses Zeittauschen im Sinne von, wenn du mir bei der Gartenarbeit hilfst, dann helfe ich dir anschließend im Internet bei irgendwelchen Dingen, sondern sie haben besonders ein anderes Modell.
Ja, wir haben das ergänzend zu diesem Modell, das Sie gerade beschreiben, gemacht. Denn dieses Modell ist in der Regel nicht gemeinnützig. Und was wir jetzt zusätzlich entwickelt haben bei den Öcher-Freunden, ist ein gemeinnütziges Modell, deshalb eben die Hilfeleistungen nur im Alter, im Notfall, bei Krankheit oder bei Behinderung. Und vor allem sind bei uns die Mitglieder alle versichert und die Autos haben sogar eine Dienstreise, Vollkaskoversicherung. Da setzt man sein Auto auch lieber ein, wenn man da nicht noch ein Risiko hat. Und die Vermittlung erfolgt durch ein Team im Büro, die dreimal in der Woche da sind und die Menschen zueinander bringen, die in der Regel auch alle Mitglieder kennen und wissen, wer zu wem passt. Und jemand, der krank oder behindert ist, tut sich schwer, selbst in einer Liste anzurufen und nach Hilfe zu fragen. Der erste sagt, nee, ich fahre jetzt in Urlaub. Der nächste sagt, ich habe gerade keine Zeit. Der dritte sagt, ich bin selber nicht gut. Und schon gibt man auf. Mhm. Und das wird bei uns eben dann im Büro vermittelt. Und erst wenn man den Helfer gefunden hat, werden dann die Adressen und Telefonnummern ausgetauscht.
Also das heißt, in der Zeit, wo es mir gut geht, engagiere ich mich, bringe mich ein, in der Hoffnung auch, dass dann, wenn es mir mal nicht so gut geht, dass ich dann entsprechende Unterstützung auch bekomme. Das heißt, solch ein Verein muss ja dann auch über Jahre und Jahrzehnte tatsächlich auch funktionieren, damit ich dann vielleicht als 60-Jähriger mit 80 dann irgendwann auch die Chance habe, davon zu profitieren, oder?
Genau so ist es. Also wir sind ja, uns gibt's jetzt 20 Jahre, das ist noch nicht genug. Aber es gibt also in Japan so Modelle, da garantiert dann die Stadt, die Gemeinde, der Staat, dass man Hilfe kriegt, wenn kein Ehrenamtler da ist, dann eben bezahlte Hilfe. Das gibt's bei uns leider nicht. Was es hier auch noch nicht gibt, ist eine Vernetzung dieser Vereine, sodass man dann zum Beispiel, dass ich dann meiner Mutter in München helfen kann und die dann aber in München von jemanden Unterstützung bekommt mit den Zeitgutschriften, die ich habe.
Also in Aachen erworbene Zeitguthaben, die dann in München dann auch entsprechend genutzt werden
können. Das wäre ideal.
Wer engagiert sich bei Ihnen? Sind es ganz junge? Sind es eher die, die so an einem ganz bestimmten Punkt im Leben auch sind?
Ja, bei uns sind es überwiegend diejenigen, wo die Kinder aus dem Haus sind oder wo die Berufsphase zu Ende geht, man in Rente geht. Die Leute, die zu uns hauptsächlich kommen, sind so zwischen 55 und 70, um eben sich ehrenamtlich einzubringen. Und wir haben aber auch einige junge Mitglieder, Studenten, die dann meist uns bei der IT unterstützen und das dann auch noch tun, sogar wenn sie weggezogen sind, weil das kann man ja auch ganz gut digital machen.
Das heißt, es klingt ja so, als ob das Ehrenamtliche eher im Vordergrund steht, als dieses Wissen, naja, dafür kriege ich dann am Ende auch irgendwas.
Also es ist nicht so, dass wir sagen von vornherein, dass das Risiko besteht, dass das nicht zurückgegeben werden kann. Aber es ist natürlich eine schöne Anerkennung, wenn ich sehe, dass mir meine Stunden gut geschrieben werden, ich nachfragen kann, wie viele Stunden habe ich denn schon gesammelt. Es ist eine Anerkennung und es gibt auch den Unterstützern und Helfern so eine gewisse Sicherheit, dass sie sich selbst Hilfe suchen können. Also viele, die gerne helfen, tun sich schwer dabei, Hilfe anzunehmen.
Frau Professor Elwert, nun könnte man denken, mein Gott, das ist doch eigentlich ganz normale Nachbarschaftshilfe. Die hat doch früher auch funktioniert, ohne dass man irgendwelche Zeittauschbörsen gegründet hat oder dass man sich da in der digitalen Welt da mit irgendeiner Software da auch beschäftigen muss. Wie sehen Sie die Entwicklung?
Sie meinen jetzt die Entwicklung der Nachbarschaftshilfe?
Ja, genau, das in die digitale Welt auch zu verlagern, zu sagen so, und wir gründen hier Vereine, wir organisieren das jetzt tatsächlich auch.
Ja, ja. Also ich denke, das ist eine begrüßenswerte Entwicklung, weil eben, wie wir gerade schon hörten, dass ja auch gerade Alleinlebenden und solchen, die vielleicht nicht auf Familie in der unmittelbaren Umgebung zurückgreifen können, hier auch die Gelegenheit geboten wird, eben auch in ihrer gewohnten Umgebung vielleicht auch länger und auch unabhängiger zu leben. Und an diesen Tauschbörsen finde ich insbesondere interessant, dass man da ja auch konkrete Bedarfe anmelden kann. Das ist ja wirklich auch ein Vermittlungsprozess, wo ja auch konkret das dann angeboten werden kann, was die hilfsbedürftige Person vielleicht auch möchte. Und wir wissen aus der sozialen Unterstützungsforschung, dass Hilfe immer als dann besonders zufriedenstellend gesehen wird, wenn sie eben auch als hilfreich empfunden wird. Ja. Und da besteht einfach auch wirklich diese Möglichkeit, sich das abzuholen, was man in dem Moment braucht. Und darüber hinaus finde ich auch, ein möglicher positiver Nebeneffekt davon kann sein, dass auch wenn man diese Hilfe nicht in Anspruch nimmt, dass man einfach weiß, man könnte jederzeit reagieren, wenn man eben doch was braucht, das auch schon einen Effekt hat.
Nun haben ja viele auch eine Hemmschwelle, vielleicht auch Hilfe anzunehmen. Gelingt das aus Ihrer Sicht vielleicht auch leichter, wenn man weiß, okay, ich habe ja schon etwas reingegeben, ich habe so ein Guthaben in Anführungszeichen auch erarbeitet, dass man dann vielleicht auch leichter sagt, so jetzt brauche ich Hilfe und es fällt mir auch leicht, diese Hilfe auch anzunehmen?
Das würde ich in jedem Fall so sehen, weil ja auch der Begriff Tausch schon impliziert, dass es nicht nur gegeben wird, sondern dass man dann auch nehmen darf, vielleicht sogar soll. Und dass so diese Wechselseitigkeit da auch Teil der Sache ist. Und dass es zeitversetzt sein darf, finde ich auch sehr spannend, weil es gibt vielleicht wirklich Lebensphasen, wo man sehr viel machen möchte und machen kann. Und dann einfach zu wissen, man kann darauf auch später mal zurückfallen. Natürlich schön, wenn man es gar nicht braucht, aber einfach dieses Wissen darum, was ich gerade schon sagte, das kann eigentlich die Menschen auch schon ja wieder etwas selbstbestimmter einstimmen.
Frau Lang.
Ja, wir suchen aber auch, dass die Hilfe suchen, auch gleichzeitig noch was einbringen können. Also jemand, der zum Beispiel gerade ein Bein gebrochen hat und zu Hause sitzt, der braucht eine Einkaufshilfe, der kann aber unter Umständen durchaus telefonieren und unsere Leute im Krankenhaus oder die andersartig telefonische Unterstützung brauchen, unterstützen.
Mhm. Frau Engelhardt, ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, Vorsitzende von SPACE, einem Verein für Zukunftsmodelle für Menschen und Lebensräume. Jetzt erklären Sie erstmal, SPACE, was verbirgt sich dahinter?
Ja, wir sind in der Rechtsform eines gemeinnützigen Vereins und wir entwickeln Zukunftsmodelle. Das sind Lösungsansätze für die Herausforderungen, vor allen Dingen in ländlichen Gemeinden. Und die Entwicklung basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, Praxis und Erfahrungswissen. Und wir begleiten Gemeinden und auch zivilgesellschaftliche Initiativen bei der Umsetzung dieser Modelle.
Und Sie sitzen in Freiburg, das ist richtig, ne?
Genau, also wir haben das Büro in Freiburg, sind aber baden-württembergweit tätig mit unseren Gemeindeprozessen. Und das Modell Zeitbank Plus, wo wir nachher sicher drauf zu sprechen kommen, das kann bundesweit auch verbreitet werden.
Ja, das ist der Grund, warum wir Sie eingeladen haben, Zeitbank Plus. Wir haben eben gehört von Frau Lang, da geht es wirklich darum, dass man Hilfe erst dann in Anspruch nehmen kann, wenn man tatsächlich auch bedürftig ist. Wie läuft das bei der Idee von Zeitbank Plus?
Bei uns ist so, ganz bewusst haben wir uns dafür entschieden, dass alle Menschen Hilfen in Anspruch nehmen können und Hilfe geben können. Es ist gewollt, dass man frühzeitig das einübt und wir haben auch nicht nur die, jetzt sage ich mal, betreuungsnahen Angebote, sondern bei uns kann man auch anbieten, dass man eine Freizeitaktivität organisiert für die örtliche Zeitbankgruppe. Wir hatten auch die Frage damals mit Gemeinnützigkeit und haben mit den Vereinen, die wir haben, gemeinsam das diskutiert und haben beschlossen, dann verzichten wir eher auf die Gemeinnützigkeit, weil es uns ganz wichtig ist, dass schon junge Menschen auch in der Zeitbank mitwirken können, angefangen von Familien, die auch Unterstützung brauchen können, aber auch Menschen in jedem Lebensalter, dass es so ein Geben und Nehmen ist, dass ich zu jeder Zeit in einem Bereich mir helfen lassen kann, was ich vielleicht nicht so gern mache auch. Und in anderen Bereichen, wo ich einfach Talente habe oder was ich gern tue, dass ich da meine Hilfe oder Unterstützung anbiete. Und wenn ich möchte, kann ich aber natürlich auch Stunden ansparen für später.
Nun haben Sie eben gesagt, das sind Projekte und auch Zeitbank Plus, das ist ein Projekt gerade auch für den ländlichen Raum. Mit Blick auf Aachen haben wir gelernt, okay, Nachbarschaft verändert sich. Mhm. Da ist dann nicht mehr über Jahre und Jahrzehnte wirklich der oder die Nachbarin, die man kennt und wo man mal fragen kann, hör mal, kannst du mir was mitbringen? Aber im ländlichen Raum hätte ich jetzt gedacht, funktioniert Nachbarschaft da eigentlich? Da braucht man doch solch einen Verein, solch eine Organisation eigentlich gar nicht. Mhm. Oder? Fragezeichen.
Ja, also wir haben mit den anderen Zukunftsmodellen, die wir haben, da sind wir vor allen Dingen im ländlichen Raum tätig. Die Zeitbank, die gibt es auch in Städten, also bei uns zum Beispiel Lörrach oder Karlsruhe. Und unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass es in den ländlichen Gemeinden, jetzt sage ich mal, nicht so notwendig im wahrsten Sinne des Wortes ist, weil da tatsächlich oft Nachbarschaftshilfe noch gut funktioniert. Aber auch da ist es so, dass zum Beispiel die Angehörigen nicht immer unbedingt noch in der Nähe wohnen, dass Nachbarschaftshilfe auch, dass man die Nachbarn nicht immer so noch kennt wie früher. Das heißt, da wird es zunehmend auch notwendiger und sinnvoller. Aber es hat länger gedauert, bis diese Haltung entwickelt werden kann, dass man sich auch helfen lässt. Meistens möchte man einfach Hilfe geben. In den Städten erleben wir, dass da tatsächlich diese gewachsenen Beziehungen natürlich nicht so sehr da sind und deswegen der Bedarf an einer solchen Zeitbank Plus noch viel größer ist als in ländlichen Gemeinden.
Nun haben wir eben von Frau Lang gehört, Frau Engelhardt, so das Alter, wo sich Menschen entscheiden, da mitzuarbeiten in Aachen, so zwischen 50 und 70, habe ich 55 und 70. Wie ist es denn bei Ihnen? Weil Sie sagen ja, wir wollen ja auch gerade die Jungen auch mit ansprechen und wir wollen auch Junge auch dazu gewinnen und bekommen. Funktioniert das?
Mhm. Wir haben so ein bisschen noch mit unserer Geschichte jetzt sage ich mal, zu kämpfen, weil das Modell ursprünglich unter dem Namen Zeitbank 55 plus entwickelt wurde von der SPES Zukunftsakademie in Österreich. Und das Ziel war tatsächlich, dass die dritte und vierte Generation, dass die sich gegenseitig helfen, um damit eben auch im Alter eine hohe Lebensqualität zu haben.
Also dritte Generation
und
wären so
ab 60, okay. 60 bis 80 und dann, genau. Und so hat sich das bei uns, so haben wir das Modell von Österreich übernommen, haben dann aber schon sehr schnell in Baden-Württemberg gesagt, wir wollen eigentlich diese 55 plus weglassen, weil wir der Überzeugung sind, dass Menschen in jedem Lebensalter Hilfe geben und annehmen können. Und deswegen sind wir jetzt auch gerade bei. Wir machen gerade ein Erasmus-Projekt, wo wir ganz gezielt neue Zielgruppen, also auch jüngere Zielgruppen ansprechen wollen. Der Durchschnitt ist im Moment tatsächlich auch ähnlich wie in Aachen. Aber wir entwickeln jetzt gerade Videos und spezifische Flyer, um eben auch Familien mit kleinen Kindern anzusprechen, um Jugendliche anzusprechen, die vielleicht diese Tätigkeit in der Zeitbank Plus dann als Sozialpraktikum angerechnet bekommen können. Also wir wollen das ausweiten auf jedes Lebensalter, um einfach dieses frühzeitige Geben und Nehmen zu aktivieren. Mhm. Und ein weiterer Aspekt vielleicht, der noch ergänzend ist bei der Zeitbank Plus, geht es nicht nur um diese gegenseitige Hilfe und Unterstützung, sondern uns ist auch die Beziehungsdimension in der Lebensqualität wichtig. Das heißt, dass es auch monatliche Zeitbanktreffen gibt, dass die sich auch sonst in der Freizeit treffen, dass Beziehungen entstehen, dass Vereinsamung entgegengewirkt wird.
Ich glaube, das Stichwort gegen Einsamkeit, Frau Lang, ist ja auch ein großes Thema bei Ihnen auch, ne? Mhm.
Ja, klar. Also für uns ist es ja ganz wichtig, dass die Mitglieder sich alle untereinander kennen. Denn erst dann wird eine Vertrauensebene aufgebaut, dass man sich auch wirklich in schwierigen Lebenssituationen helfen kann. Und deshalb machen wir auch regelmäßige Treffs, Freundetreffs nennt sich das. Dann wir machen Ausflüge, wir kochen an Sonntagen gemeinsam und essen dann zusammen. Gerade die Sonntage waren bei uns besonders wichtig. Da haben die meisten gesagt, da trauen wir uns nicht allein spazieren zu gehen, weil da sieht ja jeder, dass wir allein sind. Dann begegnet man Familien und Paaren und fühlt sich ganz blöd. Und darauf ist das dann entstanden.
Ich möchte gerne vor den Nachrichten noch unsere erste Hörerin mit in die Runde reinnehmen. Und das ist Frau Kuck aus Oldenburg in Niedersachsen. Frau Kuck, hallo, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Eigene Erfahrung gesammelt mit einer Zeitbank? Ah, okay.
Ich war in zwei Zeittauschbörsen. Einmal in einer großen Gemeinschaft, die an ein Dorf angeschlossen war. Die wollte mehr Austausch zu den Leuten im Dorf haben. Und das zweite war in Göttingen. Und die Erfahrung war, dass sehr handwerkliche Arbeiten gefragt waren. Und ich habe zum Beispiel professionelle Gartenarbeit angeboten. Die wurde eigentlich gar nicht angefragt. Da wurden wieder Männer gefragt. Und wer jetzt geistige Arbeit angeboten hat, ich sag mal so allgemein geistige Arbeit, eine Frau hat Singen an Geburtstagen und so weiter angeboten mit einer sehr schönen Stimme. Ich habe gesund kochen angeboten. Das wurde alles nicht nachgefragt, sondern handwerkliche Arbeiten.
Das ist auch nochmal wichtig, was Sie sagen. Also das eine ist, dass man anbietet und gerne auch Stunden, sagen wir mal, sich ehrenamtlich einbringen möchte. Aber das Angebot muss natürlich auch genutzt werden. Haben denn jetzt die Projekte am Ende funktioniert? Waren Sie nur persönlich enttäuscht oder ist insgesamt dieses Projekt am Ende dann doch gescheitert?
Die sind gescheitert.
Ah, ja.
Das ist an mangelnder Beteiligung und das zweite dann eigentlich auch an mangelnden Angeboten, ja.
Also das heißt, es gab zu wenig Angebote, zu wenig Menschen auch, die sich eingebracht haben?
Ja, zu wenig Menschen, die sich eingebracht haben und dann auch mit dem Richtigen. Also das Handwerkliche wurde gefragt. Mhm. Und das ist sowieso gefragt. Wenn man einen Nachbar hat, der handwerklich versiert ist, dann ist er sowieso beschäftigt.
Das heißt, wir reden ja hier über die Frage, ist das denn eine gute Idee, diese Zeittauschbörsen? Ist das eine Idee, die sich vielleicht auch noch weiter verbreiten könnte? Was sagen Sie, auch wenn Sie persönlich da jetzt eher negative Erfahrungen machen, glauben Sie weiter an die Idee?
Ja, nicht so, nicht mehr so. Kann ich nicht sagen.
Ja, okay, dann erstmal ganz herzlichen Dank. Dann gehen wir das hier noch in die Runde rein. Ich muss ein bisschen noch auf die Uhr schauen. Frau Lang, die Skepsis kennen Sie?
Ja, ich kenne das sehr gut. Das ist bei den Öcher Talenten, bei dem Tauschring in Aachen auch der Fall, dass die Handwerker natürlich total nachgefragt werden und dann massenweise Guthaben haben, dass sie nicht mehr loswerden. Und bei den Öcher Freunden ist es so, dass wir gar keine handwerkliche Hilfe leisten. Das ist bei uns ausgeschlossen. Die Öcher Freunde bieten hauptsächlich Unterstützung im Alltag an. Das geht von Begleiten zum Arzt mit Einkaufshilfe, Gespräche, Kommunikation, Besuchsdienste, all das, was eben ein Mensch, der sich gerade in einer schwierigen Notsituation befindet, braucht.
Und da gehört das Rasenmähen dann zum Beispiel eher nicht dazu, aus Ihrer Sicht?
Wir mähen den Rasen, wenn sich jemand beim Rasenmähen verletzt, dann gehen wir hin und mähen den einmalig fertig und räumen auf. Aber ansonsten machen wir solche Hilfen nicht und haben auch für handwerkliche Sachen gar keine Versicherung. Das geben wir an die Senioren, helfen Senioren in Aachen. Die hat es vor uns schon gegeben und denen wollen wir auch keine Konkurrenz machen.
Ja. Wie Sie, Frau Elwart, auf die Zeittauschbörsen schauen, da werden wir nach den Nachrichten noch zu reden, ob Sie die Skepsis auch ein bisschen teilen, die wir da gerade gehört haben. Wir reden über Zeitbanken, wir reden über Zeittauschbörsen in der Sendung Lebenszeit bis 11:30 als Modell für ehrenamtliches Engagement. Und Sie können gerne anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern, Fragen stellen, 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de, und wir melden uns zurück mit der Sendung Lebenszeit nach den Nachrichten. Füreinander Dasein, Zeittauschbörsen als Modell für ehrenamtliches Engagement. Unser Thema heute bis 11:30 in der Sendung Lebenszeit mit folgenden Gästen, mit der Professorin Lea Elwart. Sie ist Soziologin am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität Köln, mit Monika Lang. Sie ist Gründerin und erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Die Öcher Freunde, also die Aachener Freunde, einem Zeitbankprojekt in Aachen. Und mit Ingrid Engelhardt, Vorsitzende von SPACE, einem Verein für Zukunftsmodelle für Menschen und Lebensräume, zu dem eben auch das Projekt Zeitbank Plus gehört. Nun haben wir Frau Engelhardt gehört, oder wir machen es noch anders. Ich nenne nochmal die kostenfreie Telefonnummer, damit Sie auch anrufen, sich beteiligen können. 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Adresse lautet lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wenn Sie Erfahrungen selber gesammelt haben mit Zeitbanken, mit Zeittauschbörsen, wenn Sie Fragen haben zu diesen Projekten, dann können Sie sich gerne melden. Frau Engelhardt, was ich noch fragen wollte von unserer Hörerin, eben von Frau Kuck, mangelnde Angebote, Handwerker sind hauptsächlich gefragt, die haben Riesenkonten, also Pluskonten und wissen gar nicht, wie sie ihre Stunden loswerden können. Ist das auch ein Problem bei Ihnen?
Eigentlich nicht. Bei uns ist tatsächlich der hauswirtschaftliche Bereich ist so der Bereich, der am meisten nachgefragt wird, also Unterstützung im Haushalt, im Garten und da natürlich auch handwerksnahe Tätigkeiten, die richtige handwerkliche Tätigkeiten werden bei der Zeitbank eher nicht vermittelt, weil wir da auch nicht in irgendwelche Gewerbeleistungspflichten kommen wollen. Die sind dann auch nicht abgesichert, sondern das, was man herkömmlich unter Nachbarschaftshilfe versteht. Und ich weiß jetzt einen Fall, da gab es in einem Zeitbankverein große Bedarf an solchen handwerklichen Unterstützungen. Und die hatten aber zu wenige, die das angeboten haben. In der Nachbargemeinde, wo es auch eine Zeitbank Plus gibt, war es umgekehrt. Da gab es in dem Fall tatsächlich vor allen Dingen mehrere Männer, die das gern angeboten haben. Und bei uns ist es ja so, dass wir ein gemeinsames EDV-Programm zur Stundenverteilung Verwaltung haben. Deswegen konnten jetzt einfach die Männer aus dem einen Verein im anderen Verein tätig werden und die Stunden wurden einfach von Verein zu Verein über das gemeinsame EDV-Programm verbucht. Also das, was Frau Lang angesprochen hatte mit dieser Idee.
Diese Vernetzung.
Genau, wenn in München da ein Verein wäre, das ist bei uns möglich, dass eben von Verein zu Verein innerhalb von Deutschland diese Stunden auch verbucht werden können.
Nun hat Frau Kuck ja gesagt, zweimal habe ich es probiert, einmal im Dorf, einmal in Göttingen, dann in einer etwas größeren Stadt. Beides hat nicht geklappt. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Gehört Scheitern mit dazu oder ist das doch eher die Ausnahme?
Wir haben eine Erfahrung darin, wie wir Zeitbankvereine begleiten, dass eben nicht einzelne Personen alleinstehen sowas gründen müssen. Das weiß ich jetzt aber nicht, ob das bei der Hörerin der Fall war. Das heißt, wir versuchen, wenn jemand sich interessiert, bei uns meldet, dass sie oder er möchte, dass eine Zeitbank gegründet wird, dann empfehlen wir zuerst mal eine kleine Initiative zu bilden. Das heißt, andere Menschen anzusprechen, 5 bis vielleicht 10 Personen. Und diese Initiative wird dann durch Spes begleitet, geschult für das EDV-Programm. Dann wird eine große Veranstaltung gemacht in der Gemeinde, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger damit zu erreichen. Die Frage der Versicherung ist bei uns auch geklärt. Alle sind Unfallrechtsschutz und Haftpflicht versichert. Und so ist dann schon mal eine Initiative oder eine Gruppe von 20 oder 30 Personen zusammen, die dann gemeinsam die Gruppe oder einen Verein gründet. Also insofern ist es eher so, dass man da schon zusammen ist und dass die Menschen nicht allein stehen, wenn sie sowas initiieren wollen.
Aber auch die wichtige Botschaft, wer sich dafür interessiert, Space wäre solch ein Anlaufpunkt, wo man entsprechende Unterstützung eben auch bekommen kann. Aber ich glaube auch, euch auf Runde, Frau Lang, ist es auch so, Sie bekommen auch viele Anfragen. Wie funktioniert das eigentlich? Was brauche ich, damit auf Dauer solch eine Zeittauschbörse tatsächlich auch gut gelingt?
Genau, wir haben uns ja auch viel abgeguckt aus Initiativen, damals in Hessen vor allem. Und wir geben auch immer gerne alle unsere Unterlagen weiter, wenn sich jemand dafür interessiert, wie gehe ich das an, das ganze Formularwesen, wie wird abgerechnet und so. Das können wir gerne weitergeben.
Woher kommt denn die Idee der Zeittauschbörse? Ist das tatsächlich eine deutsche Idee oder hat die eine ganz andere Tradition und Geschichte?
Es gibt eine längere Tradition. Ich weiß nur, in Deutschland war, glaube ich, so ziemlich der erste, der Lothar Späth, damals Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der hat das aus Kanada mitgebracht und hat damals so eine erste Gründungswelle angeschoben mit einer ersten finanziellen Unterstützung. Davon sind aber ganz viele wieder eingegangen. Dann gab es eine nächste Welle in den 90er Jahren in Hessen. Das waren dann die Initiativen, die Überlebenden, die wir dann besucht haben und uns die Anregungen geholt haben. Wir haben dann 2004 gegründet, das sind jetzt 20 Jahre. Und haben uns dann natürlich viel abgeguckt von dem Tauschring, der schon 30 Jahre in Aachen existiert. Und haben daraus dann eben das spezielle Modell der Freunde entwickelt.
Also Langlebigkeit ist möglich, nehme ich daraus 30 Jahre zum Beispiel, dann auch die Öcher Talente. Frau Elwart, wir sagen ja auch im Titel unserer Sendung Zeittauschbörsen als Modell für ehrenamtliches Engagement. Jetzt mal ganz grundsätzlich gefragt, ehrenamtliches Engagement, sind die Deutschen bereit, sich zu engagieren?
Also aus meiner Sicht schon. Ich habe mal in den deutschen Freiwilligen-Survey geschaut, in die Zahlen von vor der Corona-Pandemie-Zeit. Und demnach engagieren sich circa 40% der Menschen ab 14 Jahre ehrenamtlich, meistens mit ein paar Stunden pro Woche. Das entspricht etwas weniger als 30 Millionen Menschen in Deutschland.
Nun habe ich auch gelernt, das passiert oft projektbezogen. Das, was wir ja jetzt hier brauchen, Frau Lang, ist tatsächlich, dass sich Menschen auch dauerhaft damit es und langfristig auch einbringen. Steht dazu auch etwas oder kann die Wissenschaft dazu auch etwas beibringen, dass es eher projektbezogen oder auch doch eher langlebig ist, dieses Engagement?
Das weiß ich jetzt nicht, aber meine Vermutung wäre schon, wer im etwas jüngerem Alter damit anfängt, da auch wenn er oder sie positive Erfahrungen damit macht, das
bleibt
auch weiter tun wird.
Er oder sie.
In dem Moment, wo das in Konflikt zu anderen Tätigkeiten wie Berufstätigkeit oder Care-Arbeit, also vielleicht Betreuung von eigenen Kindern oder Enkelkindern steht oder Betreuung von Pflege von Angehörigen, dann kann das auch mal zeitweise weniger werden. Aber ansonsten würde ich schon vermuten, dass wenn man da einmal drin ist und auch als Persönlichkeit so eingestellt ist, dass man das gerne macht, durchaus das auch länger
auch diese tut. Positive Erfahrung auch gemacht hat. Was gibt mir dieses ehrenamtliche Engagement? Ich denke, da profitiert jeder Einzelne ja auch von, dass man es vielleicht dann später dann auch wieder auch aufgreift, verlangt.
Aber zurzeit haben viele Vereine, egal in welchem Bereich, ob Sportverein oder Nachbarschaftshilfe, haben Probleme für die Vorstandstätigkeiten zum Beispiel Nachwuchs zu generieren. Und die jungen Leute, die wollen tatsächlich lieber projektbezogen arbeiten. Die sind von einer Sache begeistert. Da stecken die auch viel Engagement rein. Und dann für 6 Wochen oder 3 Monate und dann ist das Projekt abgeschlossen und dann machen sie erstmal nichts und dann gucken sie wieder nach einem Projekt. Aber dieses über 10 Jahre lang Vorstand in einem Verein zu sein, das möchten die nicht so gerne. Also das ist aber jetzt nicht speziell bei den Zeittauschbörsen ein Problem, sondern das geht durch alle Vereinsstrukturen.
Ich würde gerne vielleicht noch ergänzen, so aus der, weil wir ja sehr stark mit bürgerschaftlichem Engagement in unseren Projekten arbeiten und da diese Entwicklung des Ehrenamts und bürgerschaftlichen Engagement seit langem verfolgen. Genauso wie Frau Lang gesagt hat, was vor allen Dingen abnimmt, ist diese Vorstandstätigkeit, Übernahme von Verantwortung für einen Verein über viele Jahre hinweg. Was steigt, ist dieses Projekthafte, sich für das Gemeinwohl, für auch in konkreten Projekten zu engagieren. Und was wir jetzt bei der Zeitbank, wo sich die Zeitbank vielleicht unterscheidet, dass die Mithilfe oder als Mitglied, da verpflichte ich mich ja nicht zu regelmäßigen Engagement, sondern man kann auch jederzeit sagen, okay, jetzt passt es nicht, jetzt habe ich selber gerade eine Phase, wo ich weniger Zeit habe und kann dann hinterher wieder mich mehr engagieren. Also ich glaube, das kommt diesem Bedürfnis auch ein bisschen entgegen. Und wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, eine Zeitbank Plus sollte als Verein organisiert sein, also als e.V. oder als selbstständige Abteilung innerhalb eines bestehenden Vereins, zum Beispiel eines Bürgervereins. Und dann haben wir jetzt tatsächlich in Karlsruhe die Erfahrung gemacht, es war ein junger Familienvater, der eine Zeitbank gründen wollte. Und für diese Gruppe war klar, sie wollen einfach keinen Verein gründen. Und wir haben dann geschaut, ob eine Zeitbank Plus auch ohne diese Vereinsstruktur möglich ist. Und haben gesagt, okay, versichert müssen alle sein. Da ist aber sowieso jedes Mitglied versichert. Das heißt, diese Erfordernis können wir erfüllen. Und es braucht, wenn kein Vereinsvorstand, doch ein verantwortlichen Team. Also jemand, der guckt, dass diese Monatstreffen stattfinden. Es braucht jemand, die müssen auch ein Bankkonto haben, um diese Versicherungsbeiträge überweisen zu können. Und es müssen Leute ansprechbar sein, auch für andere in der Gemeinde. Und das war dann aber kein Problem. Dann hat er gesagt, ja klar, wir machen ein verantwortliches Team. Aber diese Vereinsgründung, da merken wir zumindest in Baden-Württemberg.
Gibt es
Vorbehalte. Habe ich jetzt gerade wieder in der Stadt gesagt, wo eine Frau gesagt hat, sie möchte eine Zeitbank gründen, aber sie möchte nicht diese Vereinsstruktur haben.
Wir haben jetzt Gabi Vöglin, mit hier bei uns in der Runde. Frau Vöglin, ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Morgen. Also,
Sie haben sich nicht abschrecken lassen, sind erste Vorsitzende des Zeitbank Plus in Vereins und zwar in Lörrach. Ja. Warum haben Sie sich denn entschieden, haben gesagt, nee, ich bin bereit, auch als Vorsitzende anzutreten?
Ja, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich war da ein bisschen naiv. Eigentlich wollte ich, dass meine Mitstreiter den Vorsitz übernehmen. Das wollten die partout nicht und haben gesagt, sie geben ihr Ehrenwort, wenn ich das mache, sind sie dabei als unterstützende Helfer. Mhm. Und da sich das so hingezogen hat, habe ich gedacht, also wenn ich jetzt nicht ja sage, dann wird es ja nie was. Also mache ich das. Bin dann ins kalte Wasser gesprungen. Die haben allerdings ihr Wort wirklich gehalten und haben mich unterstützt, wo es ging und was ich nicht wusste, mir beigebracht. Und ich habe es nicht bereut.
Seit wann gibt es denn den Zeitbank Plus Verein jetzt in Lörrach?
In Lörrach seit 2015.
Und mit wie vielen Mitgliedern arbeiten Sie? Können Sie arbeiten?
Im Moment aktuell 204.
Und gehören Sie denen, wo es wirklich um den schnellen Austausch auch geht, also dass man Guthaben erwirbt und auf der anderen Seite auch wieder Unterstützung, Hilfe in Anspruch nimmt?
Ja, natürlich. Das ist dieses Geben und Nehmen. Das funktioniert sehr gut. Am Anfang muss man ein bisschen nachhelfen. Da gibt es mehr Leute, die gerne helfen würden und Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist nicht ganz so einfach. Das muss man wirklich einüben. Das ist so eine erste Hürde, die man mal nehmen muss.
Warum ist das schwerer?
Ja, weil jeder Mensch doch noch denkt, das kann ich alleine. Und es gibt mir ja auch ein Selbstwertgefühl, was ich noch alleine machen kann.
Also es ist schwierig, sich einzugestehen, bekomme ich nicht so gut. Erzählen Sie mal Beispiele, wie breit ist Ihr Angebot?
Ja, das beginnt bei A und hört bei Z auf. Also wir haben so gut wie alles, was so in einem ganz normalen Haushaltsleben mal an Unterstützung gebraucht wird. Frau Engelhardt hat schon gesagt, Haushaltsdienste, Gartenarbeit, aber auch Formulare ausfüllen, Probleme beim PC bedienen oder mit dem Smartphone. Dann Fahrdienste sind immer gefragt. Also wer fährt mich zum Arzt, wer fährt mich zum Einkaufen, wer besucht mich mal zu Hause? Das ist ja auch, die Einsamkeit ist ja auch ganz groß verbreitet. Wer kommt mal und trinkt mit mir eine Tasse Kaffee und unterhält sich mit mir? Wer geht mit mir mal spazieren?
Nun haben wir eben gehört, jetzt hier bei Frau Lang in Aachen, dass es so ist, da gibt es ein Büro und da kann man anrufen, kann sagen, so, ich brauche Unterstützung und das Büro organisiert das dann. Wie läuft es bei Ihnen? Wie kommt der Hilfe sucht, zu dem, der bereit ist, Hilfe zu geben?
Wir haben da zwei Angebote. Einmal das EDV-Programm. Jedes Mitglied ist da hinterlegt mit seinen Angeboten und Nachfragen. Da kommt man mit einem Passwort in das interne Programm und kann sich die Hilfe selber organisieren. Man gibt ein, was man sucht, und dann erscheinen alle Mitglieder, die genau das anbieten würden. Und was sich bei uns bewährt hat, ist, ich habe auch eine Mitarbeiterin, die nimmt die Anfragen entgegen, macht eine Rundmail an alle Mitglieder und dann kann sich jedes Mitglied selber aussuchen, melde ich mich jetzt da oder melde ich mich nicht.
Das heißt, ich muss, wenn ich Hilfe benötige, Unterstützung, ich muss dann nicht einzeln all die anschreiben, die das möglicherweise in ihrem Portfolio drin haben, sondern das läuft dann doch über eine Mitarbeiterin bei Ihnen.
Genau, das hat sich mal am Anfang so ergeben und da haben wir gemerkt, das hat sich bewährt. Es ist nämlich auch so, dass das, was man am Anfang angibt, wenn man in den Verein tritt, was man anbietet, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das kann man jederzeit ändern. Manche sind auch ein bisschen zaghaft, etwas anzugeben. Die wollen erst mal gucken, wie läuft denn das so, wie ergibt sich das. Und dann haben wir wirklich die Erfahrung gemacht, dass sich manche Menschen für eine Unterstützung gemeldet haben, die sie eigentlich gar nicht angegeben haben. Also als Beispiel, es wollte jemand morgens um 4 zum Flughafen gefahren werden. Und da hat sich wirklich ein Mann gemeldet, der hat gesagt, ja, das mache ich, kann mich ja hinterher wieder hinlegen. Der hatte sich aber nicht für Fahrdienste eingetragen, weil er dachte, naja, immer fahren möchte ich nicht, aber so einmal, das kann ich schon mal machen.
Also da gibt es eine Rundanfrage und wer Lust hat, der meldet sich. Ja. Sagen Sie noch was zum Thema Alter. Sind auch die ganz Jungen mit dabei?
Die ganz Jungen tun sich schwer. Also bei uns fängt es mit 30 Jahren an und hört bei 90 Jahren auf im Moment. Die Älteste war 102. Die jungen Leute tun sich schwer, so wie Frau Lang das auch gesagt hat. Die sind in der Schule, die sind im Studium, die haben wenig Freizeit und die Freizeit, die sie haben, verbringen sie mit Sport oder mit Freunden. Wenn ich sage, ja, aber ihr braucht doch bestimmt auch mal Hilfe, dann heißt es immer, ja, da haben wir unsere Freunde. Und das verstehe ich total. Es war bei uns auch so, als wir noch so jung waren. Da hatten wir auch unseren großen Freundeskreis und da war das auch abgedeckt.
Das heißt, mit der Familienphase verändert sich das? Oder Beginn der Familienphase, kann man das so sagen?
Auch noch nicht. Ist auch sehr schwer, Familien zu kriegen. Wir haben 4 Familien. Da sage ich immer, okay, ihr habt jetzt nicht viel Zeit. Also die meisten Familien ist so, dass beide berufstätig sind. Die Kinder sind in Kindergarten oder Schule. Dann hat man vielleicht noch die eigenen Eltern, die man umsorgt. Man hat sein eigenes Häuschen und den Garten. Da hat man schon das Gefühl, wann soll ich denn noch helfen? Ich bin schon so ausgelastet. Da versuchen wir das jetzt so zu verändern, ihnen zu sagen, hört her, ganz klar könnt ihr jetzt nicht helfen, das ist ja ganz klar. Aber vielleicht braucht ihr jetzt im Moment einfach erstmal Unterstützung und dann nehmt doch mal die Unterstützung an und irgendwann, wenn die Kinder größer sind, wenn die Eltern vielleicht nicht mehr da sind, dann könnt ihr das ja zurückgeben, was ihr jetzt bekommen habt.
Also das heißt, man kann mit seinem Zeitkonto im Bankbereich, würde man jetzt sagen, man kann auch Schulden machen.
Nein, Schulden kann man keine machen. Diese Familien, die jetzt wirklich sich nicht investieren können oder auch ältere Personen, denen es nicht mehr möglich ist, irgendwas einzubringen, die dürfen beim Verein die Stunden kaufen.
Ah, okay.
Mhm. Das ist möglich, da kostet die Stunde 3,60 Euro.
Naja gut, also das ist ja auch bezahlbar. Frau Lang, das geht bei Ihnen auch, ne? Oder?
Ja, bei uns können auch die Unterstützung brauchen und noch keine Zeitgutschriften haben, können auch gegen 2 Euro kostet es bei uns pro Stunde eine sogenannte Verwaltungsgebühr, die wir dann eben dafür einsetzen, um die Versicherung zu bezahlen.
Beide gleich. Frau Vöcklin, Sie bleiben noch im Moment bitte dabei, auch mit hier in der Runde. Ich möchte nämlich gerne Marlene Käsi mit hinzunehmen, unsere Hörerin aus München. Frau Käsi, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Erzählen Sie, was fällt Ihnen ein zum Thema Zeittauschbörse? Haben Sie eigene Erfahrungen gemacht? Gibt es die Idee, vielleicht mal eine zu gründen, mitzuarbeiten?
Nein, also ich habe Zeit zur Verfügung. Ich bin 55 und habe gerade meinen Job gekündigt als Goldschmiedin, weil ich nicht für 2 Tage die Woche in München bleiben kann, weil ich nämlich im Ausland noch hilfsbedürftige Eltern habe. Mhm. Ich habe außerdem einen Demenzhelferkurs gemacht, wo ich auch meine Zeit zur Verfügung stellen möchte in München, aber mich eben auch um meinen Vater kümmern muss. Ich habe ein Angebot, ich kann Zeit zur Verfügung stellen. Ich brauche Hilfe im handwerklichen Bereich. Aber ich finde keine Tauschbörse, die das zusammenbringt in München.
Okay. Gut, also ich weiß jetzt.
Ja. Und es sind eben, man muss das Angebot und die Nachfrage gut zusammenbringen. Und das möchte ich nochmal anstoßen, dass man da auch bedarfsgerecht arbeiten sollte bei den Börsen.
Also das heißt, wir müssen jetzt erstmal schauen, ich weiß nicht, Frau Lang, Frau Engelhardt, ob Sie da was zu sagen können. Gibt es in München Tauschbörsen? Gibt es irgendwie eine Übersicht bundesweit, wo es solche Zeittauschbörsen gibt? Frau Lang, kennen Sie
es? Es gibt eine Internetseite, wo die Tauschringe, ich glaube tauschringen.de oder so, müssen wir mal googeln, habe ich momentan jetzt nicht parat.
Aber da gehören alle Tauschringe dazu.
Das sind die Tauschringe von ganz Deutschland eingetragen.
Es gab in München eine größere, aber nicht unser Modell, ein anderes Zeitbankmodell, und das hat sich aber wieder aufgelöst. Aber das wäre eher auch kommerziell orientiert von den Leuten, die das betrieben haben.
Frau Engelhardt, nun kann ich mir vorstellen, das, was Frau Käsi gerade gesagt hat, da wird es ja wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer geben, Menschen insgesamt in Deutschland, die sagen, ach, eigentlich, ich hätte die Zeit, ab 55 vielleicht auch dann, wenn die Kinder aus dem Hause sind. Mhm. Sind die Börsen, die es derzeit gibt, die Zeitbanken, sind sie eher doch noch in einer Nische, und könnten wir davon wesentlich mehr gebrauchen, weil die Menschen bereit wären, sich zu engagieren?
Ja, da bin ich davon überzeugt. Ich hatte im Vorgespräch mit Ihrem Kollegen, mit Herrn Schmitz, gesagt, ich bin überzeugt, dass die Zeit für die Zeitbank und ähnliche Modelle, dass die jetzt gerade erst kommt sozusagen, weil die Menschen einerseits bereit sind, sich zu engagieren, etwas Sinnvolles zu tun, was ja auch eine ganz wichtige Motivation ist im Ehrenamt, und weil das einfach mittlerweile eher dem Zeitgeist entspricht, dieses Geben und Nehmen und Tauschen für Zeitgutschriften zu bekommen, als vielleicht noch vor 20 Jahren, als wir begonnen haben, da war das noch eher ungewöhnlich. Also deswegen, ja, ich bin überzeugt, das ist ein Modell, und wir waren auch im Austausch mit anderen Zeitbankvereinen, was jemand organisiert hat. Da haben wir festgestellt, dass es tatsächlich nicht so viele gibt und vor allen Dingen noch keine so große Vernetzung. Und deswegen freuen wir uns, dass über diese Sendung heute einfach das Thema auch verbreitet wird.
Ja. Frau Elwart, nun, wenn ich auf die Babyboomer-Generationen schaue, die jetzt in Rente gehen, da wird ja eine Menge an Kompetenz, eine Menge an Zeit auch dann zur Verfügung stehen. Was sagen Sie? Haben Zeitbanken vielleicht, ist das ein Zukunftsmodell tatsächlich? Wie sehen Sie es?
Ja, also wenn ich jetzt nochmal auf den Freiwilligen-Survey verweisen darf, der das ja auch nach Altersgruppen sich angeschaut hat, da war tatsächlich ein Ergebnis, dass gerade die über 65-Jährigen sich anteilig noch am wenigsten einbringen, also rein prozentual da die kleinere Gruppe stellen. Aber diejenigen, die sich eben engagieren, häufig mehr Stunden einbringen und noch häufiger in Leitungspositionen zu finden sind. Und mit der demografischen Entwicklung wäre dann eben durchaus denkbar, dass diese Menschen eben auch dann in einer größeren Zahl zur Verfügung stehen werden und da auch die Möglichkeit sich sehen, dass sie eben auch nach einer Verrentung oder nach Aufhören einer Berufstätigkeit sich weiterhin sinnvoll einbringen können, weil das vielleicht auch nochmal gut zu betonen, dass das auch Hilfe geben ja auch für den Menschen bedeutsam sein kann und dass viele ja auch dieses Bedürfnis haben, auch noch irgendwie einen Beitrag zu leisten, wahrgenommen zu werden, gebraucht zu werden.
Auch sein kann, weil Sie gerade nochmal auf das Ehrenamt grundsätzlich schauen, Männer, Frauen, sind es eher Frauen, die sich engagieren, eher Männer und engagieren die sich in unterschiedlichen Bereichen dann die Geschlechter?
Ja, also die Unterschiede, die haben sich in der letzten Zeit eher angeglichen, aber man kann schon noch davon ausgehen, dass Frauen etwas weniger repräsentiert sind, weil sie häufiger in Care- und Pflegearbeit eingebunden sind. Wenn man jetzt unterscheidet, vielleicht auch eher in informelles und formelles Ehrenamt, dann würde man eben die Frauen eher bei diesen informellen Tätigkeiten finden. Also diese sozialen Unterstützungsleistungen an NachbarInnen würde man da eher finden, während die Männer eher zu finden sind in Sportvereinen, politischen Vereinen, aber auch eher nochmal in Leitungspositionen. Also etwas weniger Frauen und in etwas anderer Form. Ja, aber auch das gleicht sich eher an.
Frau Vöcklin, wie ist es bei Ihnen? Eher die Frauen, die sich engagieren in der Zeitbank oder ist es gemischt Männer und Frauen?
Nee, bei uns ist tatsächlich so, dass viel, viel mehr Frauen sich engagieren. Die Männer sind da etwas zurückhaltend.
Mhm. Haben Sie eine Erklärung?
Nicht wirklich. Nicht so wirklich. Also ein Gedanke kommt mir immer wieder, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Es ist natürlich so, wenn man Unterstützung gibt, bleibt es nicht nur bei der Unterstützung, und das ist ja das Schöne, dass man eben auch ins Gespräch kommt, dass man Beziehung schafft. Ich weiß nicht, ob sich da Männer schwerer tun. Also erfahrungsgemäß von meinem Mann höre ich das immer wieder, der sagt, die Unterstützung ist das eine. Aber was dann viel mehr zum Vorschein kommt bei der Begegnung, ist, dass mal jemand da ist, der mir zuhört. Weil doch viele Menschen alleine leben, einsam sind. Und ich weiß nicht, ob das den Männern, ja, das wollen die eigentlich nicht wirken, also nicht alle.
Ob die Männer tatsächlich die besten Zuhörer sind.
Ja, die wären das schon, aber irgendwie sind sie da nicht so polarisiert.
Okay,
die kommen gern und helfen und gehen dann wieder, trinken vielleicht auch noch ein Glas Wasser oder schnell einen Kaffee, aber dann wollen die auch wieder gehen.
Frau Vöcklin, ich muss auf die Uhr schauen, gebe gleich Nachrichten. Wenn Sie mögen, bleiben Sie gerne noch wirklich bei dieser Runde mit dabei. Wir reden nach den Nachrichten weiter. Ich will aber noch Frau Kesi verabschieden, auch wenn wir keine positive Nachricht haben, was die Zeittauschbörse in München betrifft. Nach den Nachrichten geht's weiter mit der Lebenszeit.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Zur letzten halben Stunde unserer Sendung Lebenszeit begrüßt Sie Michael Röhl am Mikrofon. Füreinander Dasein, Zeittauschbörsen als Modell für ehrenamtliches Engagement. Unser Thema heute Morgen. Mit dabei noch einmal die Runde kurz vorgestellt, Gabi Vöcklin. Sie ist erste Vorsitzende Zeitbank Plus in Lörrach. Ingrid Engelhardt, sie ist Vorsitzende von SPACE, einem Verein für Zukunftsmodelle für Menschen und Lebensräume. Monika Lang, Gründerin und erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Die Öcher Freunde, die Aachener Freunde, einem Zeitbankprojekt in Aachen. Und die Professorin Lea Elwart ist ebenfalls mit in der Runde dabei, Soziologin am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität Köln. 00800 44 64 44 64, falls Sie kostenfrei anrufen wollen, Fragen stellen wollen, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nun gibt es ein paar Fragen, Frau Lang. Vielleicht fangen wir mit einer an. Gibt es für Mitarbeitende im Verein zum Beispiel, gibt es eine Vergütung oder arbeiten alle ehrenamtlich? Wie ist es bei Ihnen?
Bei uns gibt es keinerlei Vergütung. Es ist alles ehrenamtlich.
Was ist mit Verwaltungskosten? Nächste Frage. Papier, Strom, Miete. Wie wird das bei Ihnen finanziert?
Wir haben das Glück, dass wir Untermieter im Eine-Welt-Forum in Aachen sind und ein Büro mitnutzen. Das teilen wir uns und haben so sehr geringe Mietkosten. Wir laufen über die Telefonzentrale mit und haben deswegen geringe Telefonkosten. Das WLAN kriegen wir auch von da für wenig Geld, sodass wir die Nebenkosten doch sehr niedrig halten können. Unser größter Betrag ist eigentlich die Mitgliedschaft im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Das kostet etwas über 400 Euro. Und dann kommen die Versicherungen, die wir natürlich auch über den Verband günstiger kriegen. Und wir haben also so an Kosten unter 5.000 Euro im Jahr.
Gut, aber das muss erstmal finanziert werden. Geht so über Spenden, haben Sie ja eben auch gesagt.
Über Spenden. Wir haben auch viele Wettbewerbe gewonnen. Da gibt's ja auch immer Gelder. Am Anfang mal einen bundesweiten Wettbewerb. Da haben wir den ersten Preis gemacht, das hilfreiche Alter hilfreicher machen vom Kuratorium der Deutschen Altenhilfe. Und da haben wir damals 10.000 Euro gekriegt. Das war ein Wahnsinnsbetrag für uns und da haben wir immer noch kleine Reserven daraus.
Frau Engelhardt, ist die finanzielle Herausforderung, ist das eine Herausforderung?
Nein, die Vereine bei uns haben tatsächlich keine finanziellen Probleme. Zum einen ist so, wie in Aachen auch, dass die Personen, die sich im Verein sozusagen mitarbeiten, dass die alle kein Geld dafür bekommen. Aber zum Beispiel die Verwaltungsperson, die die Stunden verwaltet, bekommt dafür auch Zeitgutschriften. Oder die Mitarbeiterin, die Gabi Vöcklin erwähnt, die diese Rundmails macht, die bekommt dafür auch Zeitgutschriften. Und auch die Vorstandsteams können für ihre Tätigkeit Zeitgutschriften vom Vereinskonto bekommen.
Ah, okay.
Genau. Und ansonsten sind es tatsächlich, dass jedes Mitglied zahlt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 36 Euro. Das ist in allen Vereinen gleich. Und da ist auch diese Unfallrechtsschutz- und Haftpflichtversicherung mit drin enthalten. Und der Rest für Sachmittel. Aber wir haben keine Büros, die unterhalten werden müssen, weil alles selbst organisiert ist.
Nun haben wir eine weitere Hörerin, die hat uns aus Steierberg geschrieben und zwar von einer Siedlungsgemeinschaft Lebensgarten und sie sagt, bei uns gibt es keine Zeitkonten, aber was wir auf jeden Fall haben, dass wir kleine Zettel haben, auf denen draufsteht, was man kann und womit man sich dann auch in dieser Gemeinschaft selber dann auch nochmal einbringen kann. Und ein Hörer hat uns aus Ravensburg geschrieben, auch von einer Zeittauschbörse, der wiederum sagt, also eher negative Erfahrungen gemacht im Verein. Er hatte den Eindruck, dass er eher als Konkurrent wahrgenommen wurde mit seinen Talenten, als dass er wirklich, so verstehe ich das jetzt hier, tatsächlich auch dort sich gerne auch eingebracht hat. Und er hat von viel Distanz auch im Verein selber uns auch geschrieben. Frau Vöcklin, ich möchte noch ein Stichwort anbringen, weil ich schon glaube, dass das für die Zeittauschbörsen, Zeitbanken eine Riesenherausforderung war. Corona. Corona ein Riesenproblem für Sie, für Ihren Verein?
Ja, natürlich schon. Also man durfte sich ja nicht mehr treffen. Das war natürlich schwierig. Wir haben dann gedacht, wie halten wir jetzt unsere Mitglieder bei der Stange und haben dann monatliche Briefe verschickt mit netten Inhalten. Die haben sich bis jetzt weitergesetzt, also die wollten das auch weiterhaben. Also es gibt jeden Monat einen Brief. Da habe ich eine Mitarbeiterin, die recherchiert im Internet nette Dinge, die man sonst nicht weiß. Ach, das wusste ich nicht und so. Wir hatten echt Bedenken, dass es einschläft in der Corona-Zeit, weil man ja von vielen gehört hat, naja, man kommt auch ohne aus. Aber das Gegenteil war wirklich der Fall. Also wir haben unsere Leute trotzdem besucht, diejenigen, die es wollten. Wir haben auch eingekauft. Wir haben auch Leuten eingekauft, die nicht Mitglied sind. Und gesagt, wir lassen niemanden alleine. Es kommt immer auf die Mitglieder oder auf die Bewohner unseres Ortes an. Wenn die Kontakt haben wollen, machen wir das auch. Und das haben wir wirklich auch gemacht. Und nach Corona ging ein richtiger Boom los. Also die Leute haben gemerkt, wenn ich kein soziales Netz habe und es kommt nochmal
so eine Pandemie, wo wir abgeschnitten sind, dann muss ich gucken, wer schaut nach mir.
Das ist ja spannend. Also, dass Corona dazu geführt hat, dass Menschen gesagt haben, so, ich muss mich engagieren, ich will Teil eines nachbarschaftlichen Netzwerkes tatsächlich auch sein.
Man hat gemerkt, wir brauchen einander, sonst kriegen wir die Krise nicht gemeistert.
Frau Lang, wie war es bei Ihnen in Aachen?
Ja, war genauso eine Herausforderung, wie eben beschrieben, aber wir mussten Zoomen lernen. Die Vorstandssitzungen
also
sind
digitale Kommunikation
genau,
via Video.
Auch Ältere haben sich plötzlich ein Smartphone angeschafft und wir haben allerdings keine Neuaufträge in der Zeit vermittelt. Aber wir haben die Daueraufträge weiterlaufen lassen. Daueraufträge heißt bei uns, wenn ein Zweierteam sich regelmäßig unterstützen. Da haben wir gesagt, macht das auf eigene Verantwortung. Aber vom Verein aus haben wir aus rechtlichen Gründen das nicht getan. Weil die Vorstellung, dass ein älterer Mensch zu einem älteren Menschen geht und den gefährdet, das war uns zu schwierig.
Nun ist am Telefon Herr Duvineau. Herr Duvineau, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch.
Hallo, ich habe hier gesehen oder einen Zettel reingereicht bekommen. Da steht drauf, dass Sie uns Erfahrungen aus Turin schildern können und dass Sie bei unserem Telefonteam angerufen haben. Erzählen Sie.
Ich bin Stadtplaner und Architekt. Ich habe teilgenommen an einer Untersuchung über gelungene Stadtteilprojekte in Europa. Und da gehörte auch Turin dazu, und zwar der Stadtteil Mirafiori. Das ist der Stadtteil, der in den 1960er Jahren begonnen wurde und in dem die Elite der Arbeiterschaft der Fiat-Werke unterkam. Und mit den Problemen, die Fiat in den 90er Jahren hatte und der hohen Arbeitslosigkeit, ist natürlich auch dieser Stadtteil in Mitleidenschaft gezogen worden. Und jetzt hat die Stadt Turin zusammen mit örtlichen Initiativen ein integriertes Konzept der Stadterneuerung in Gang gebracht. Dazu gehörte eine integrierte Stadtteilentwicklung. Also man hat ein paar Wünsche erfüllt, die bei diesem schnellen Aufbau dieses Stadtteils unerfüllt geblieben waren. Also man hat einen Wochenmarkt eingerichtet und sowas alles. Man hat das Verkehrskonzept ein bisschen verändert. Das waren die städtebaulichen Dinge. Man hat einen Inkubator eingerichtet für die Schaffung von neuen Unternehmensgründungen durch die Arbeitslosen dort.
Herr Duvino, nun reden wir heute über Zeitbanken. Insofern müssen wir es ein bisschen darauf...
Ja, da komme ich jetzt drauf.
Sehr gut.
Und das wichtigste Element in diesem Konzept waren die Zeittauschbörsen und waren die Zeitbanken, die man dort eingerichtet hat. Diese Währung in Zeit war nachher mindestens genauso wichtig wie die Währung in Lira bei den niedrigen Arbeitslosenunterstützungen,
die es damals gab. Das heißt, hohe Arbeitslosigkeit, die Menschen hatten Zeit, wollten nicht einfach rumsitzen, einsam, wollten sich einbringen und haben das dann über Zeitbanken in Turin getan. So verstehe ich es richtig.
Ja, genau.
Mit welchen Erfahrungen?
Mit großartigen Erfahrungen. Also die Selbstorganisation der Leute hat es möglich gemacht, diese Zeitbankkonten einzurichten. Es gab ja damals viele dieser heutigen Hilfsmittel über Internet und Handy und so weiter, gab es ja damals noch nicht. In den kleinen Stadtteilzentren konnten diese ehrenamtlichen Organisationen unterkommen und brachten dann Nachfrage und Angebot zusammen. Und das betraf alle Bereiche, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das waren Alltagshilfen für Alte und Kranke und so weiter. Das waren Handwerkerleistungen, das war Nachhilfeunterricht, das waren Fahrdienstleistungen und so weiter.
Also all die Dinge,
so wie wir es heute schon ein paar Mal
erörtert haben. Genau, wollte ich sagen, wie wir es heute schon gehört haben. Dann ganz herzlichen Dank, Herr Duvino, dass Sie uns diese Erfahrung aus Turin auch nochmal geschildert haben. Frau Elwert, das, was ich immer wieder auch höre, vielleicht auch am Beispiel Turin, das ist das eine, dass man sich einbringen möchte. Das andere aber auch natürlich, dass man soziale Kontakte auch hat, auch gegen ein Stück Vereinsamung und Einsamkeit. Aus Ihrer Sicht, wie wesentlich, wie wichtig ist dieser Teil der sozialen Kontakte, wenn Menschen sich ehrenamtlich engagieren?
Ich glaube, sehr wesentlich. Vielleicht noch mal kurz zur Definition von Einsamkeit. Das sollte nicht mit Alleinleben oder Alleinsein verwechselt werden, sondern hier geht es eher um die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Beziehungen, die man gerne haben möchte und die man hat. Also es kann qualitativ und quantitativ für einen gefühlt zu wenig sein. Und diese sozialen Kontakte, die eben auch durch diese Tauschbörsen entstehen und auch wenn sie nur flüchtig sind, können eben diese Gefühle dahingehend positiv beeinflussen, dass man sich eher zugehörig zu einer Gemeinschaft fühlt, eher Teil dieser Nachbarschaft fühlt. Einfach dieses Wissen, ich gehe auf die Straße einkaufen, ich kenne jemanden, ich kann jemanden freundlich zunicken, eben auch schon diese Identität mitgibt, dass man Teil dieser Gemeinschaft ist. Und was jetzt auch ganz interessant war in dem vorhergehenden Bericht, ist, dass eben auch die Infrastruktur drumherum so gestaltet sein müsste, dass man eben nicht von seinem Grundstück aus mit dem Auto startet, dann in den Supermarkt vorfährt. Das ist eine ganz andere Art der Lebensform, als wenn man eben in so ein Begegnungszentrum hinauslaufen würde.
Und da ist der Nachbar im Vorgarten und man kommt miteinander oder Wochenmarkt, man kommt miteinander ins Gespräch. Frau Engelhardt, ich gehe das auch nochmals in Ihre Richtung. Sie begleiten und betreuen ja auch Zeitbank Vereine in ganz Deutschland. Ist dieses soziale Miteinander, dieses soziale Netzwerk, ist das ein wesentlicher Punkt, warum Menschen sich engagieren? Vielleicht gar nicht am Ende dann die Frage, ich bekomme auch wieder was raus?
Ja, also ich glaube schon, dass dieses Netzwerk wichtig ist und die Erfahrung, dass man selber, wie viele sagen, dass man selber genauso viel davon hat, wenn man jemand hilft, als der oder die Person, der man hilft. Ich möchte noch ergänzen, dass die Ergebnisse aus Wissenschaft, Medizin mittlerweile auch belegen, dass es nicht nur diese psychische Wirkung hat, dass Menschen, wenn sie anderen Menschen helfen oder eingebunden sind in Netzwerke, dass es ihnen psychisch besser geht, das heißt, dass sie auch glücklicher sind, sondern dass sie auch tatsächlich gesünder sind, dass es eine deutlich nachweisbare Wirkung hat auf die, es geht um Epigenetik, also Abruf von Genen und Schutz vor Krankheiten. Gerade Zivilisationskrankheiten, die wir bei uns haben, da gibt es eindeutige Nachweise von Professor Bauer unter anderem, dass dieses Engagement eigentlich die beste Vorsorgung, gesundheitliche Vorsorgung auch ist,
also um gesund soziales, zu bleiben. Also soziale Kontakte leben, miteinander leben, im Austausch sein.
Ist enorm für unsere psychische und physische Gesundheit. Ja. Ich würde gerne noch was ergänzen, weil wir es jetzt auch von Stadtentwicklung, der Hörer da das eingebracht hat. Wir sind gerade dabei und in Lörrach wird es bereits umgesetzt bei der Gavi, dass das Zeitbank-Engagement, dass wir das ausweiten, nicht nur von Person zu Person, sondern wir nennen es auch im Sozialraum. Das heißt, dass zum Beispiel eine Gemeinde, eine Kommune oder eine Kirchengemeinde Mitglied sein kann in der Zeitbank. Und wenn Menschen, Mitglieder der Zeitbank, sich dann für die Gemeinde, für den Sozialraum engagieren, dass man dafür auch Zeitgutschriften bekommen kann. Und das ist zum Beispiel ganz wesentlich in vielen Gemeinden, die wir begleiten, ist der Bedarf groß nach Begegnungsräumen, weil die fehlen, weil diese Begegnungsorte fehlen, wo man sich niederschwellig begegnen kann. Und die Frage ist aber, wie kann so ein Ort bespielt werden? Also wie kann gewährleistet werden, dass da tatsächlich Begegnungen, also Angebote gemacht werden? Und gerade kleinere Gemeinden, in ländlichen Gemeinden, haben ja jetzt keine finanziellen oder personellen Ressourcen, um da eine Manager, also Quartierskoordinatorin oder Leiterin einzusetzen. Und da können kann Zeitbankengagement eine Möglichkeit sein, Angebote in solchen Begegnungsräumen zu machen.
Das heißt, was stellen die Stadt oder eine Kirchengemeinde zur Verfügung? Die Räume dann, die Räumlichkeiten?
Es gibt
oder?
Unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder, dass sie Räume dann zur Verfügung stellen, wo die Zeitbank die monatlichen Treffen stattfinden. Oder das kann auch ein Pflegeheim sein. Das ist auch ein Beispiel in Lörrach, wo die Zeitbank sich treffen kann in den Räumen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Menschen dann im Pflegeheim ältere Menschen besuchen und dafür dann Zeitgutschriften bekommen oder in einem Familienzentrum, in Kindergärten hingehen, um vorzulesen und bekommen Zeitgutschriften, sodass dieses Engagement ausgeweitet wird von dem bisherigen individuellen gegenseitigen Hilfe auf das Engagement im Quartier, in der Gemeinde, im Sozialraum.
Ja, spannender Hinweis. Danke dafür. Ich würde gern Frau Fischer noch mit in die Runde hineinnehmen und tue das jetzt auch. Frau Fischer aus Baden-Württemberg, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen an die Runde. Also, mein Fall war folgender. Ich hatte eine Nachbarin, die war alleinstehend, hatte eine sehr geringe Rente und konnte sich keine Waschmaschine leisten. Auch eine Wäscherei war zu teuer, denn das war Anfang der 70er Jahre, da waren ja die Geräte noch teurer als heute. Und so habe ich ihr den Vorschlag gemacht, ich würde ihr in meiner Maschine die Wäsche waschen und zum Tausch, sie soll die Wäsche bringen und sie bleibt da, bis die Wäsche fertig ist. Und in dieser Zeit kann sie dann für meine Kinder dann Flickarbeiten machen, zum Beispiel Knöpfe annähen, Gummiband einziehen und solche Sachen hat sie dann gemacht. Oder sie hat mal auf die Kinder aufgepasst und ich konnte kurz weggehen. Und wenn die Wäsche fertig war, dann haben wir uns zusammengesetzt, eine Tasse Tee getrunken und sie ging mit dem Hinweis, dass sie bei mir keine Schulden hat. Und das war mir das Wichtigste, dass sie nicht das Gefühl hat, sie muss jetzt was bezahlen für die Wäscherei oder fürs Waschmittel. Und so haben wir das über Jahre gemacht und sie war glücklich.
Also im Kleinsten praktisch eine Zeittauschbörse eingeführt, ja. mit ihrer Nachbarin. Spannend. Ja, danke schön. Dafür gebe ich gern auch nochmal in die Runde rein. Frau Vöglin, das heißt, Zeittauschbörse kann auch im kleinsten Bereich, nämlich mit der Nachbarin funktionieren oder dem Nachbarn.
Ja, genau. Also das ist so gewollt und ich würde mir wünschen, dass das überall so ist. Dann bräuchten wir keine Zeitbank. Aber die Zeitbank ist ein bisschen so eine Starthilfe. Es kann ja nachher jeder auch so machen, wie er möchte. Also wir haben auch Mitglieder, die haben Freundschaften geschlossen und die helfen sich jetzt manchmal auch ohne diese Zeitgutschriften. Da sage ich immer, das ist überhaupt gar kein Problem. Macht das, wie ihr das wollt. Wichtig ist, dass ihr einander helft, dass es euch gut geht, dass ihr diese Freundschaft habt. Aber ein ganz tolles Beispiel, dass das eben auch ohne Zeitbank machbar ist, natürlich und empfehlenswert, dass ich mal nach rechts und links schaue, wem könnte ich denn helfen?
Frau Vöglin, nun haben wir eben aus München gehört, da gab es eine Hörerin, die gesagt hat, so, ich wäre bereit, mich zu engagieren, aber leider gibt es bei uns jetzt keine Zeittauschbörse. Gleichzeitig haben wir gehört, die sich im Vorstand einbringen, die vielleicht auch solch eine Zeittauschbörse gründen wollen, die Zahl ist überschaubar. Was sagen Sie? Wie leicht oder schwer ist es, solch eine Zeitbank-Idee auf den Weg zu bringen? Also, braucht es Menschen, die vorangehen, die tatsächlich mitziehen und den Karren erstmal in Bewegung bringen?
Ja, das schon. Also man muss begeistert sein von dem Modell. Das reicht eigentlich schon. Und natürlich die Zeit haben und es wollen. Es ist überhaupt nicht schwer, es ist kein großer Aufwand, ob jetzt als Vereinsstruktur, ein bisschen mehr natürlich, aber bis das mal im Vereinsregister alles untergebracht ist. Aber es ist nicht viel Aufwand, es ist auch nachher nicht viel Arbeit. Man kann das wirklich auf Mitglieder verteilen, gerade auf solche, die sagen, viel leisten möchte ich nicht. Also ich habe zum Beispiel auch junge Mamas, die sagen tagsüber, das geht einfach nicht, aber abends, wenn die Kinder im Bett sind, dann kann ich dir eine Rundmail schreiben, dann könnte ich auch mal jemanden anrufen oder könnte ich auch abends mal noch einen Reißverschluss einnähen. Genau, also es ist nicht viel Arbeit, man kann das sehr gut verteilen, was auch gewollt ist, sodass jeder das, was er gerne hat, was er gerne kann und gerne weitergibt, einbringen kann mit wenig Aufwand. Mhm.
Frau Engelhardt, aus Ihrer Sicht erstmal ein großer Aufwand, auch solch eine Zeitbank auf den Weg zu bringen? Oder sagen Sie, vielleicht auch mit der Unterstützung von SPES, einem gemeinnützigen Verein, am Ende ist es gar nicht so groß, der Aufwand?
Ist natürlich immer relativ, wie man es selber auch empfindet. Ja. Aber ich würde sagen, so groß ist der Aufwand nicht, weil wir eben Erfahrungen haben und weil wir wissen, wie man es am besten angehen kann. Wir brauchen jetzt in Baden-Württemberg, wo wir die meisten Vereine haben, gibt es auch ein tolles Förderprogramm. Da setzen wir immer an für uns als SPE so 5 Tage mit Beratung, Begleitung, Unterstützung per Telefon, dann auch vor Ort zu kommen, die Schulung für das EDV-Programm.
Kostet das was? Also zahlen das die eine Zeitbank
genau, kommen wollen? Genau, da wir uns selber finanzieren müssen, kostet es so ein Startpaket. Das haben aber bisher, glaube ich, noch kein Verein selber bezahlt, sondern da gibt es Fördermöglichkeiten, über die wir auch informieren. Wir unterstützen bei der Antragstellung und das ist sicher auch in anderen Bundesländern, gibt es sicher auch ähnliche Fördermöglichkeiten. Aber wir sagen, uns ist wichtig, dass eine Zeitbank gegründet wird und wenn es tatsächlich mal Schwierigkeiten geben sollte, dann werden wir da auch eine Möglichkeit finden. Und mit dem Startpaket, da gehört eben zu diese Beratung vom allerersten Telefongespräch, wenn jemand bei uns anruft und sagt, ich habe gehört, es gibt eine Zeitbank, wie kann ich das bei mir in meiner Gemeinde anstoßen? Angefangen von diesem ersten Gespräch bis zur Gründung, alles inklusive mit Materialien. Die bekommen die Satzung, die bekommen Flyer, sie bekommen diese Zeitgutschriften, sie bekommen den Zugang zum EDV-Programm, sie bekommen eine Schulung, Beratung, Begleitung. Und die geht auch über die Gründung hinaus, weil wir ein Zeitbank plus Netzwerk haben, was wir über SPES auch mit unterstützen, wo die Vereine und Gruppen untereinander vernetzt sind, also wenn es Fragen gibt,
Erfahrungsaustausch,
Präsenztreffen, Online-Treffen und wenn irgendwo ein Problem auftaucht, dann können Sie sich an die Netzwerkkoordinatorin wenden und sich mit den anderen austauschen. Und wir bieten auch diesen Austausch und Begegnung mit den österreichischen Zeitbankvereinen.
SPES ist wo angesiedelt? Gehört das auch mit zur Erzdiözese oder wo sind Sie angesiedelt? Um das vielleicht auch nochmal kurz zu erklären und zu erläutern.
Ja, also ich persönlich komme tatsächlich, war bei der katholischen Landfrauenbewegung, wo wir auch ein Nachbarschaftshilfemodell entwickelt haben, Hilfe von Haus zu Haus, und haben dann 2008 SPES gegründet. Wir dürfen auch nach wie vor, also haben 2 Büros im Seelsorgeamt und die Zeitbank wurde auch von der Erzdiözese auch finanziell unterstützt. Die Programmierung dieses EDV-Programms wurde damals von der Erzdiözese mit unterstützt.
Also es gibt zumindest eine Verbindung zur katholischen Kirche in Freiburg.
Genau, also wir sind ein selbstständiger e.V., aber arbeiten auch eng zusammen.
Okay. Frau Lang, was sagen Sie? Lohnt es sich, sich auf den Weg zu machen? Wie viel Engagement ist notwendig?
Also bei uns ist es auch so, dass es auf viele Köpfe verteilt ist. Es gibt ein Vorstands- und Büroteam und ein Redaktionsteam für unsere Zeitung, die einmal jedes Quartal erscheint. Wenn man in der Lage ist, das auf viele zu verteilen, dann finde ich es nicht so belastend. Aber es ist schon Arbeit. Aber es macht auch ganz viel Freude.
Wir haben und reden über Zeittauschbörsen. Eine Minute haben wir noch in der Lebenszeit und vielleicht ist ganz schön eine Geschichte zum Schluss. Und zwar hat uns ein Hörer geschrieben, der als Notarzt nebenberuflich im ländlichen Raum arbeitet und auf diesen teilweise langen Fahrten, so schreibt er uns, dann mit den Rettungsassistenten und Notfallsanitätern ins Gespräch kommt. Und dort hat man in dieser Truppe, so sagt er, in der Phase der Familiengründung und des Hausbaus Stundenkonten eingerichtet, wo man sich gegenseitig unterstützt. Und oft erst nach Jahren dann diese Handwerkerleistung, die man dann erbracht hat, dann auch zurückzahlen kann. Und daraus sei auch Freundschaft entstanden. Wir haben auch über soziale Kontakte geredet und ein totaler Zusammenhalt auch. Und diese Idee findet er einfach sehr gut und auf jeden Fall lohnenswert. Zeittauschbörsen als Modell für ehrenamtliches Engagement, unser Thema heute. Ich danke meinen Gästen dafür, dass sie da waren, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke für viele Reaktionen, die wir bekommen haben, per Mail oder per Telefon. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.